So, jetzt sind alle versorgt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, manche können schneller einschlafen, wenn sie sich zum Tagesende noch so ein paar Seiten spannende Lektüre gönnen. Ich kenne jemanden, der liest dann zum Beispiel Adalbert Stifter und dessen Naturbeschreibung. Was Entspannung und Lesestoff angeht, möchte ich Sie allerdings warnen. Legen Sie sich dafür bloß keine Bibel auf den Nachttisch. Denn mit der Bibel ist an Entspannung nicht groß zu denken. Trost, ja, wenn Sie Trost vor dem Einschlafen brauchen, dann sollten Sie die Bibel lesen. Ermutigung, ja, natürlich. Freude, klar, das alles bietet Ihnen die Bibel. Aber Entspannung bestimmt nicht. Die Bibel beschreibt nämlich unsere Welt so, wie sie wirklich ist. Und die Bibel beschreibt, wie der lebendige Gott, der heilige Gott an diese Welt herankommt. Und das muss Spannung geben. Die Bibel erzählt, wie Gottes Wahrheit sich gegen die Lüge durchsetzt. Wie Gottes Licht die Finsternis bekämpft. Wie Gottes Freiheit die Knechtschaft entmachtet. Wie Gottes Liebe den Hass besiegt. Wie Gottes Rettung die Verdammnis aushebelt. Und wie Gottes Klarheit die Verführung entlarvt. Das alles sagt die Bibel. Wie soll man sich da entspannen, frage ich Sie. Und darum liest sich die Kirchengeschichte auch wie ein Krimi. Und die Mutter aller Kirchengeschichten ist unsere Apostelgeschichte. Jene Apostelgeschichte, die wir in unserer Predigtreihe behandelt haben und jetzt weiter fortsetzen wollen. Schon im ersten Kapitel hatte Jesus ja die offensive Parole vorgegeben. Da hat er gesagt, in Kapitel 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Und Jesus hat das nicht als Hoffnung formuliert, nicht als Wunsch, nicht als eine vage Erwartung, sondern als eine Tatsache. Er hat gesagt, es wird so sein. Es wird so kommen. Die Kirchengeschichte wird ein Siegeszug werden. Ohne Gewalt, versteht sich. Natürlich wird es Rückschläge geben. Es wird schwierige Niederlagen geben unterwegs. Es wird Traurigkeit geben. Es wird Verzweiflung geben. Es wird Angst geben. Das kann alles passieren. Aber das wird auch passieren. Aber die Kirchengeschichte wird ein Siegeszug, sagt Jesus. Ein Siegeszug, aber kein Spaziergang. Und das haben wir in den ersten 6 Kapiteln vor der Sommerpause auch deutlich gesehen, wie die junge Gemeinde viel Freude erlebt hat, aber auch viel Widerstand. Widerstand von außen, Widerstand von innen. Wenn wir die Apostelgeschichte studieren, dann sehen wir, da schildert Gott uns einerseits eine ganz spezielle Situation. Eine ganz spezielle Situation in der Kirchengeschichte, eine Umbruchssituation. Und zugleich lesen wir vieles, was zu unserer Lage heute ganz ähnlich ist. Und darum brauchen wir als Christen des 21. Jahrhunderts die Apostelgeschichte in doppelter Hinsicht. Gott will uns informieren über diese spezielle Epoche, damit wir wissen, wo wir herkommen, auf welchem Boden wir eigentlich stehen. Und Gott will uns motivieren, damit wir uns persönlich einreihen ins Team der Zeugen und Boten. Du sollst dabei sein. Schon im Hebräerbrief heißt es ja, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, wie sie in der Bibel vorgestellt werden. Darum lasst auch uns ablegen die Sünde und lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und auch hier in der Apostelgeschichte treffen wir auf solche Zeugen Jesu Christi. Heinrich Giesen, der legendäre Direktor der Berliner Stadtmission, der hatte in seine Bibel dieses Gebet geschrieben, vorne in seiner Bibel rein, in seine Bibel hinein. Da hat er geschrieben, bevor die Steine wieder schreien, lass deine Jünger heiser werden, Herr. Das war eine Anspielung auf dieses Wort Jesu, wo er sagt, wenn ihr schweigt, dann werden die Steine schreien. Und Jesus hat gesagt, Herr, bevor die Steine wieder schreien, lass deine Jünger heiser werden. Und dann hat Jesus gefragt in einer Predigt, sind Sie ein Typ, der sich gewinnen lässt von diesem Jesus Christus? Sind Sie ein Typ, der bereit ist, seinen Namen so laut zu bekennen und im Ernstfall die Wahrheit Jesu herauszubrüllen, dass Sie dabei heiser werden? Stephanus war so ein Typ. Und das Stichwort heiser passt auch gut zu unserem Predigttext. Denn da hält Stephanus eine öffentliche Rede vor dem obersten Gericht, die ist so lang, dass man dabei gut und gern heiser werden kann. Sie haben das ansatzweise schon auf Ihrem Gottesdienstzettel gesehen. Und damit hat der Stephanus es uns späteren Predigern gar nicht so leicht gemacht. Denn wenn wir diese Predigt von Stephanus Vers für Vers auslegen wollten, dann wäre das für eine Predigt viel zu viel. Und dann müssten wir das aufstückeln auf mehrere Sonntage. Das kann man mal machen. Aber wenn man den roten Faden haben will, der sich durch diese Predigt hindurchzieht, dann muss man versuchen, das zusammenzufassen. Denn Stephanus hat die Predigt ja auch an einem Tag gehalten. Innerhalb einer Stunde vielleicht. Vielleicht hat er auch noch mehr gesagt, als Lukas hier aufgeschrieben hat. Und ich will diesen zweiten Weg gehen heute Morgen. Ich will versuchen, Ihnen einen groben Überblick über diese Predigt zu geben, damit Sie wissen, worauf zielt er. Was ist die große Linie in diesem siebten Kapitel? Und wir erinnern uns nochmal, wie war Stephanus überhaupt in diese explosive Situation hineingekommen? Das hatten wir vor den Ferien gesehen. In Apostelgeschichte 6, Vers 8 bis 15. Sie können das, wenn Sie möchten, nochmal nachhören. Über unsere Homepage, beg-hannover.de, da kriegen Sie einen Zugang. Da hatte Stephanus mit einigen Leuten über Glaubensfragen diskutiert. Wahrscheinlich vor allem darüber, dass Jesus der Messias ist. Er ist der einzige Retter. Er ist der Herr. Und dann heißt es in Kapitel 6, Vers 10, sie konnten der Weisheit nicht widerstehen. Und dem Geist, aus dem Stephanus redete. Er hat es ihnen glaubwürdig und überzeugend dargelegt. Und sie konnten ihn nicht widerlegen. Und als ihnen die Argumente ausgehen, das kennen wir alle, da greifen sie zu in der nächsten Keule. Da fangen sie nämlich an, ihn zu verleumden, da streuen sie böse Gerüchte gegen ihn. Und schließlich nimmt man ihn gewaltsam gefangen, reißt ihn aus diesem Gespräch heraus. Und dann stellen sie falsche Zeugen gegen ihn auf. Und diese falschen Zeugen behaupten, in Kapitel 6, Vers 13 können Sie das nachlesen, er lästert gegen den Tempel und gegen das Gesetz. Gegen den Tempel und gegen das Gesetz. Und wenn Sie mit dem Vorwurf durchkommen, das wissen Sie, dann besteht Aussicht auf ein Todesurteil. Dann stand im Alten Testament ganz klar, 3. Mose 24, Vers 16, wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Darauf wollen Sie hinaus. Und als der Hohe Rat dann, dieses höchste Gericht, das Sanhedrium, versammelt ist, das ist das gleiche Gremium, das Jesus verurteilt hat, einige Zeit vorher, da fassen sie ihren Vorwurf ganz geschickt in zwei Anklagepunkten zusammen. Lästerung des Tempels und Lästerung des mosaischen Gesetzes. Und Lästerung des mosaischen Gesetzes meint letztlich Lästerung des ganzen Alten Testaments, was wir als Altes Testament bezeichnen. Ja, mehr kann man sich nicht zu Schulden kommen lassen. Der Tempel ist Gottes Haus, das Gesetz ist Gottes Wort. Was soll man noch machen? Und Stephanus muss sich nun verantworten vor dieser Instanz, die ihn von vornherein in die Ecke drängt. Und wir fragen gespannt, was wirst du machen in dieser aufgeladenen Atmosphäre? Was wird er da sagen? Wie wird er da durchkommen? Und hier setzt jetzt unser Predigttext ein, den Sie vor sich haben, Kapitel 7, Vers 1. Da fragte der hohe Priester, ist das so? Also, haben Sie recht, stimmt das? Stimmt das mit dem Tempel und mit dem Gesetz? Was hast du dazu zu sagen? Was erwiderst du auf diesen Vorwurf? Und Stephanus geht sofort darauf ein. Schauen Sie mal, wie er anfängt. Ich möchte Sie sehr ermutigen, das gesamte Kapitel zu Hause mal zu lesen. Ich habe jetzt versucht, Ihnen die Kernstellen herauszuholen, damit wir den Überblick haben. Aber wir wollen das ganze Kapitel im Überblick wirklich sehen. Und dann sagt er erstmal, das ist auffällig, liebe Brüder und Väter, hört mir zu. Also er spricht sie quasi als Verwandte, als ethnische Genossen an. Er sagt, ich bin doch auch ein Jude. Ich komme auch aus eurem Volk. Wer an Jesus glaubt, streift ja damit noch nicht seine jüdische Herkunft ab. Und dann fängt er auf einmal an, über Abraham zu reden. Kapitel 2. Dann geht's gleich mit Abraham los. Liebe Brüder und Väter, hört zu. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wollte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Und es kommen viel mehr Sätze. Über Abraham, über die großen Teile der Geschichte Israels. Dann ab Vers 9 sagt er was über Josef. Ab Vers 20 über Mose. Dann später kommen noch Josua und David und Salomo. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, der Sanhedrin, da diese obersten Richter, die reiben sich die Augen, sondern das kennen wir doch. Was erzählt er uns hier unsere Geschichte? Das kann er machen im Kinderunterricht, in der Katechese. Wir kennen doch unsere alttestamentliche Geschichte. Auswendig. Und dennoch, und das ist interessant, hören sie offensichtlich ganz gut zu. Es wird hier nicht von Störungen berichtet. Und ich kann mir denken, die haben sich ganz gespannt gefragt, worauf will er hinaus? Worauf will er hinaus? Warum macht er das? Und solange Stephanus vom Alten Testament erzählte, konnten sie ihn ja auch schlecht unterbrechen. Das hätte sich ja auch nicht gut gemacht. Schließlich haben sie ja behauptet, sie würden das Gesetz ehren. Und als Stephanus erstmal in Fahrt gekommen ist, da hört er so schnell nicht wieder auf. Typisch für Prediger. Und er ahnt vielleicht auch, dass das seine letzte Chance sein wird, diesen Leuten etwas zu sagen. Das ahnt er vielleicht. Und manche Bibelkritiker haben behauptet, das sei eine sehr dünne Rede und er hätte diese Teile aus der alttestamentlichen Geschichte sehr willkürlich ausgewählt und das sei viel zu aggressiv und theologisch unklar und so weiter. Ich kann nur sagen, diese Leute, die das sagen, haben nicht richtig gelesen. Denn wenn man genau hinsieht, dann sieht man, da ist nichts willkürlich. Da ist auch nichts zufällig, sondern Stephanus geht genau auf die beiden Punkte ein, die sie ihm vorwerfen. Werden Sie gleich sehen. Der Tempel und das Gesetz. Der Vorwurf lautet ja, was du sagst, zerstört unseren Glauben, so wie wir ihn kennen. Was du sagst, untergräbt die Moral. Gelästert den Tempel und das Gesetz. Und Stephanus will seinen Leuten jetzt deutlich machen, Leute, was ich euch sage, das widerspricht mitnichten dem Alten Testament. Jesus steht mitnichten gegen das Alte Testament, ganz im Gegenteil. Er kommt aus dem Alten Testament, aber ihr habt etwas falsch verstanden. Ihr seid übrigens gar nicht so alttestamentlich, wie ihr euch einbildet, liebes Synhedrium. Lasst mich erklären, wie ich das meine. Und liebe Gemeinde in Hannover, unsere Zeitgenossen reden natürlich nicht mehr vom Gesetz und vom Tempel, die allerwenigsten. Aber in der inneren Haltung sind unsere Zeitgenossen denen vom Stephanus gar nicht so weit entfernt. Warum? Das Gesetz, religiöse Lebensregeln, wer die einigermaßen einhält, wer sich einigermaßen an die christlichen Regeln hält, der muss doch okay sein. Der ist doch ein Christ, wer so nach den Geboten so lebt, so einigermaßen. Das Gesetz gilt doch. Und der Tempel? Ja, religiöse Rituale, spirituelle Erfahrungen in religiösen Räumen sind wieder groß im Kommen. Ach, und wissen Sie, wenn ich dann so in einer Kirche sitze und eine Kerze anzünde, dann merke ich richtig, wie Gott mir nahe ist. Und dann tut mir das gut. Und dann nehme ich so ein Bild von der Maria und schaue mir das immer wieder an, wenn ich in Sorge bin. Und was meinen Sie, wie mich das innerlich tröstet und bewegt? Und wenn ich dann in so eine Gruppe komme, wo schon die Kerzen brennen und man vielleicht noch Weihrauch riecht und so ein bisschen mystische Musik da ist, dann merke ich doch, es gibt etwas Höheres. Das ist ganz modern. Und jetzt lassen Sie uns sehen, was passiert. Wenn Sie eine Überschrift wollen für diese Predigt des Stephanus, können Sie schreiben, neues Leben trifft alte Herzen. Neues Leben trifft alte Herzen. Und als erstes kommt Stephanus zum Gesetz, zum Thema Gesetz. Er holt etwas weiter aus. Er erzählt die Vorgeschichte mit Abraham, wie Israel entstand, wie Gott Abraham ins gelobte Land bringt und ihm verspricht, hier in diesem Land will ich aus deinen Nachkommen ein großes Volk machen. Das ist immerhin im zweiten Jahrtausend vor Christus. Und dann dieser große Sprung zu Josef ab Vers 9. Stephanus sagt, den hat Gott genauso gesegnet, den hat er genauso geschützt wie Abraham. Aber seine Brüder, die haben ihn schwer misshandelt, sie haben ihn verraten und verkauft nach Ägypten. Und trotzdem hat Gott seine Hand da drüber gehalten, nicht nur über Josef, sondern über die ganze Familie. Und als dann die Hungersnot kam, hat er sie nach Ägypten gebracht, wo sie versorgt werden konnten, weil Josef dort inzwischen Karriere gemacht hat. Gott hat über alles die Hand drüber gehalten. Die Menschen haben oft ganz miese Touren versucht und Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat sie bewahrt, den Abraham und seine Leute, den Josef und seine Sippe. Und dann springt Stephanus zu der großen Epoche, auf die er eigentlich zielt. Es ist die Zeit, in der Gott seinem Volk endlich das Gesetz gibt. Es ist die Zeit des Mose. Und die kündigt er dann an in Vers 17, als nun die Zeit der Verheißung sich nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, da wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten. Und dann spricht er ganz besonders ausführlich über Mose. Und Sie sehen das auf Ihrem Gottesdienstzettel, dieser große, mittlere, dicke Absatz von Vers 17 bis Vers 43, der handelt ganz von Mose. Das ist offensichtlich das Kernstück hier, weil es ja um das Gesetz geht. Und dann zeigt er die ersten 40 Lehrjahre in Ägypten und dann die Reifezeit, die zweiten 40 Jahre in der Provinz, in Midian. Und dann die letzten 40 Jahre, wo Mose von Gott den großen Auftrag kriegt mit 80 Jahren. Und dann die Wüstenwanderung im Namen Gottes organisiert und das Volk in die Freiheit führt und das Gesetz empfängt. Und dann sagt Stephanus, ihr sagt, ich hätte gegen Mose geredet. Im Gegenteil. Jetzt kommt der Hauptteil meiner Predigt. Jetzt hört mal, was ich über Mose zu sagen habe. Und dann kommt es in Vers 35, da sagt er, dieser Mose, den sandte Gott als Anführer und Retter. Durch Mose hat Gott sein Volk aus Ägypten geführt. Durch Mose hat Gott sein Volk in die Freiheit gebracht. Zunächst ging es durch die Wüste. Na, und was hat Mose in der Wüste empfangen auf dem berühmten Berg Sinai? Sagen Sie es mir, meine Herren, vom Synhedrium, das Gesetz. Mose hat empfangen, das Gesetz. Und ich könnte mir denken, der hohe Priester hat so bei sich überlegt, wenn der so weiterredet, dann können wir ihn möglicherweise gar nicht mehr verurteilen. Das klang alles sehr gut in deren Augen. Und dann legt Stephanus noch einen drauf, Vers 38. Er sagt, dieser Mose ist, der in der Gemeinde in der Wüste stand. Also Gemeinde ist das Volk Israel. Zwischen dem Engel, der mit ihm redete auf dem Berg Sinai, also der ihm im Auftrag Gottes die Gebote gab, und unseren Vätern. Das Volk, die Väter unten am Fuße des Berges, Mose oben auf dem Berg und Gott redet zu ihm und gibt ihm durch diesen Boten, durch diesen Engel, wie wir es hier erklärt bekommen, die Gesetzestafeln. Das war Mose. Und dann hören Sie her, wie es weitergeht in Vers 38. Dieser empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Was für eine wunderschöne Umschreibung des Gesetzes. Worte des Lebens. Gott hat uns sein Gesetz gegeben, um uns zum Leben zu helfen. Um uns zu sagen, wie Leben im Sinne des Schöpfers gelingt. Er will uns Leben schenken nach seinem Plan und nach seiner Güte und nach seiner Großzügigkeit. Worte des Lebens hat Gott uns in seinem Gesetz gegeben. Was für eine wunderbare Umschreibung des Gesetzes. Und Stephanus betont, Leute, nicht nur für unsere Landsleute damals hat er die Worte des Lebens gegeben, sondern für uns heute. Schauen Sie, hier steht in Vers 38, empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Und ich kann mir denken, wie sich die Mienen der Zuhörer von Stephanus aufhellen und vielleicht sagen sie, ja, vielleicht klärt sich das ja noch auf mit dem Stephanus, vielleicht haben wir ihn ja nur missverstanden, vielleicht ist er ganz auf unserer Seite und wir können uns schnell einigen und der ganze Ärger ist weg und er kapiert das auch noch, dass er sich mit dem Jesus da etwas verrannt hat. Vielleicht kriegen wir das ja alles noch hin. Und dann geht Stephanus einen Schritt weiter. Und er sagt, aber jetzt, liebe Freunde, lasst uns ganz ehrlich sein. Was haben unsere Väter mit diesem Gesetz gemacht? Wie geht unser Volk mit diesem Gesetz um? Mit diesen Worten des Lebens. Und die Antwort in Vers 39 kommt prompt und nüchtern. Sie wollen ihm nicht gehorsam werden. Das ist das Problem. Vers 39. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, diesem Gesetz. Sondern sie stießen ihn, dem Mose, der es brachte, von sich und wandten sich in ihren Herzen wieder Ägypten zu. Dem alten Gefängnis. Lieber Ägypten als das Gesetz Gottes. Kaum ist das Gesetz gegeben, wird es schon gebrochen. Und schauen Sie, die haben das Gesetz nicht nur links liegen gelassen, sondern sie haben es mit Karacho, mit Füßen getreten. So steht es hier ab Vers 39. Sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu und dann Vers 40 und sprachen zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mose uns aus dem Land Ägypten geführt hat, widerfahren ist. Er ist auf dem Berg, spricht mit Gott. Was wissen wir, wann der wiederkommt, ob er überhaupt wiederkommt? Und sie machten sich zu der Zeit ein Kalb. Und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände, ihrer Hände. Daran erinnert Stephanus sie, das hält er ihnen vor. Und er sagt, überlegt doch, was Gott gemacht hat, ihr jüdischen Brüder, was Gott darauf geantwortet hat, Vers 42. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin. Gott überließ sie ihren eigenen Sehnsüchten. Gott überließ sie ihren eigenen Wünschen, ihren eigenen Plänen, ihren eigenen Zielen. Und liebe Leute, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn Gott uns unseren eigenen Zielen und Plänen und Wünschen und Sehnsüchten überlässt. Und das ist hier Gottes Gericht über diese Leute, die so viel bekommen haben, die so viel erfahren haben und die nicht wollten. die in ihrer Sturheit und in ihrer Ignoranz die Güte Gottes mit Füßen traten und sein Gesetz obendrein. Und was steht dann hier ab Vers 42? Gott wandte sich ab und gab sie dahin, sodass sie dem Heer des Himmels dienten. Das sind die Gestirne, Sonne, Mond und Sterne, die zu Gottheiten erklärt wurden. Und man betet die Geschöpfe anstatt des Schöpfers. Das ist hier gemeint, das Heer des Himmels. Was Gott als Schönheit in die Schöpfung hineingesetzt hat, das wird zum Götzen pervertiert. Und so geschieht es hier. Gott hat sie verworfen. Er hat sie ihren eigenen Ideen und Sehnsüchten überlassen. Und wozu hat das geführt? Sie haben sich immer tiefer in ihren Götzendienst verstrickt. Immer weiter, immer weiter. Und dann zitiert Stephanus aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Amos, und zwar nach der griechischen Übersetzung. Das sieht man an dem genauen Text hier. Aus dem Propheten Amos, Kapitel 5, die Verse 25 bis 27, nach der griechischen Übersetzung. Und da sagt er, habt ihr vom Hause Israel, sagt Amos dort, die 40 Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht? Ja, ab und zu haben die schon was gemacht, aber meistens nicht in dem Sinne, wie Gott es haben wollte. So viel Ungehorsam, so viel konsequenter Ungehorsam. Ab und zu flackerte da mal Gehorsam auf, aber sie haben ihn nicht durchgehalten. Und was haben sie dann gemacht? Vers 43, ihr trug die Hütte Molochs, dieses heidnischen Götzen, der dann später die Kinderopfer forderte umher, und den Stern des Gottes Räfan. Die Bilder, die ihr gemacht habt, die habt ihr angebetet. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Da steht bei Amos ursprünglich Damaskus. Das hatte die assyrische Gefangenschaft im Blick. Und Stephanus weiß ja, dass nach der assyrischen Gefangenschaft dann die noch viel größere babylonische Gefangenschaft kam. Und deswegen trägt er hier für Damaskus Babylon ein und sagt, es ging ja noch weiter. Es war ja nicht nur Damaskus, es war auch Babylon. Gott hat eingegriffen, Gott hat euch vertrieben. So offen spricht Stephanus vor seinen jüdischen Anklägern, die sich als Sachwalter des Judentums präsentieren. Über das Gesetz. Und nun überlegen Sie, als jüdischer Theologe oder als jüdischer Jurist, und die da saßen, waren größtenteils Theologen und Juristen, 1 + 1 zusammenzählen kann, der versteht sofort, was Stephanus hier sagen will. Er will sagen, Leute, das Gesetz, ja natürlich das Gesetz. Es sind Worte des Lebens, die Jahwe uns geschenkt hat. Und ich achte und ehre dieses Gesetz keinen Deut weniger als ihr. Aber was hat unser Volk mit diesem Gesetz gemacht? Wohin ist es mit diesem Gesetz geraten? Was lehrt uns unsere Geschichte? Was lehren uns unsere heiligen Schriften? Amos habe ich euch vorgelesen. Und am Schluss der Rede, hier noch nicht, aber am Schluss der Rede wird Stephanus dann noch sagen, Leute, das ist nicht nur ein Problem von gestern, sondern das ist ein Problem von heute. Er wird in Vers 53 sagen, Sie können ja schon mal nach vorne spicken, im letzten Vers, er wird zu denen nochmal sagen, ihr habt das Gesetz empfangen. Durch Weisung von Engeln, das Alte und das Neue Testament sagen auf geheimnisvolle Weise, dass irgendwie die Engel beteiligt waren, als Gott das Gesetz gab. Werden wir auch im Galaterbrief in der Bibelstunde noch sehen. Ihr habt es empfangen von Gott persönlich durch seine Boten und ihr habt es nicht gehalten. Ihr habt es nicht gehalten. Vers 53. Und das ist ganz klar, was Stephanus hier sagt. Das Gesetz rettet nicht. Das ist der erste Punkt, den er macht. Das ist der erste Punkt, den er hier in seiner Predigt macht. Von wegen, dass ich das Gesetz nicht achten würde. Ich achte es sehr hoch. Aber das Gesetz kann nicht retten. Das Gesetz rettet nicht. Und hier nimmt Stephanus im Grunde genommen vorweg, was Paulus später im Römerbrief in der Rechtfertigungslehre ausführlich entfaltet. Ich habe das zum ersten Mal entdeckt bei der Vorbereitung dieser Predigt. Dass das ein Stück vorweggenommener Römerbrief ist, was der Stephanus auf der Basis dieser jüdischen Geschichte seinen Leuten hier sagt. Das ist eine tolle Entdeckung. So viel zum Thema Gesetz. Und jetzt noch schnell das zweite Stichwort, das ihr mir vorgeworfen habt. Wie ist es denn nun mit dem Tempel, den solche angeblich auch beleidigt haben? Das stimmt wieder nicht. Lasst mich euch das noch kurz erklären. Wie war es denn mit dem Tempel? Das wird dann ab Vers 44 entfaltet. Da gab es doch in der Wüste zunächst den kleinen Tempel, den wir mit uns getragen haben, wie Israeliten, die Stiftshütte. Das war der kleine Tempel, da lagen die Gesetzestafeln drin. Und dieser kleine Tempel war nach Gottes Vorlage erstellt worden. So steht das hier in Vers 44. Es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie der es angeordnet hat, nämlich Gott, der zu Mose redet. Kommt nochmal Mose, dass er sie machen sollte, nach dem Vorbild, das er gesehen hat. Also nochmal Mose. Mose hat die Stiftshütte nach dem Modell gemacht, das Gott ihm gezeigt hatte in einer Offenbarung. Soweit, so gut. Und dieser kleine Tempel, Das war nicht irgendwie ein magisches Gerät, was die da mit sich trugen. Und wenn es ihnen schlecht ging, dann haben sie mal ins Gerät gefasst und dann fühlten sie sich wieder ein bisschen aufgebaut. Nein, das war vor allem ein Ort der Erinnerung. Das war ein Symbol. Und Josua hat diese Stiftshütte dann mit ins Land gebracht, als es Israel in Besitz nahm. Das war eine Erinnerung. Hier will Gott euch besonders daran erinnern, dass er bei euch ist, dass ihr Verantwortung vor ihm tragt, dass er einen guten Willen für euch hat, dass ihr Vergebung eurer Schuld braucht, weil er ein heiliger Gott ist. Das war eine Erinnerung, ein Mahnmal. Das war die Stiftshütte. Und Josua hat die Stiftshütte dann, wie gesagt, mitgenommen ins Land, als sie das Land in Besitz nahmen. Und dann haben sie sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg im Land immer besser durchgesetzt, bis zur Zeit Davids. David so um 1000 vor Christus. Und da war dann die politische Situation durch Gottes Gnade richtig stabil. Unter David wurde die Situation richtig stabil. Die Grenzen befestigt, der Machtbereich ausgedehnt. So. Und dann hat sein Sohn Salomo in Jerusalem diesen riesigen Tempel errichten lassen. Das sagt Stephanus in Vers 47. Salomo baute ihm ein Haus. Und jeder einzelne Mann, da gehe ich jede Wette ein, dort im Gerichtssaal, der hat im Hinterkopf das Gebet, das Salomo bei der Einweihung dieses Tempels gesprochen hatte. Sie können das in 1. Könige 8 wunderbar nachlesen. Vers 23 zum Beispiel. Da sagte Salomo: Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf der Erde, dir gleich. Der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln mit ganzem Herzen. Du bist so groß, Gott, es ist dir niemand gleich. Und dann fügt er hinzu in Vers 27, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Klammer auf, in einem Tempel? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das wir mit unseren Händen für dich gebaut haben? Also Salomo, 1. Könige 8, 27, war das ganz klar. Dieser Tempel ist nicht in einem naiven Sinne die Wohnung Gottes. Gott ist viel größer als unser Tempel. Die waren noch nicht naiv. Die wussten das doch. Salomo hat hier ganz klar das Recht und die Grenze des Tempels beschrieben. Also Gott hat natürlich den Tempelbau befürwortet und gesegnet. Und Gott hat diesen Tempelbau auch beglaubigt, ganz klar. Das war ein Hinweis auf die Größe und Erhabenheit und Nähe Gottes. Er ist wirklich da. Das war ein Anziehungspunkt, wo wir uns versammeln konnten, um gemeinsam zu ihm zu beten, um ihn zu loben und für ihn zu singen. Das war ein Forum, in dem wir Gottes Wahrheit verkünden konnten, dieser Tempel. Das war der Ort, an dem wir die Opfer bringen konnten, die Gott angeordnet hat. Das hat alles seinen Sinn und alles seine Funktion. Aber der Tempel ist kein magischer Ort. Wenn man durch die Türen durchgeht, geht's einem gleich besser. Der Tempel ist kein Ort, in dem man dadurch, dass man da reingeht, sich Gottes besondere Zuwendung verdienen könnte. Das ist er nicht. Wie viel Aberglauben gibt es um Kirchen und um Tempel herum und um Altarräume? Und die katholische Kirche hat das ja besonders verbreitet, dass sie so bestimmte heilige Stätten hat, an denen man besondere Kraft und Heilwirkungen erfahren können soll. Als ob das so magisch mit bestimmten Orten und Plätzen und Räumen verbunden wäre. Das war im Alten Testament völlig anders. Das ist ein heidnisches Denken. Wenn man an bestimmte Stätten und Häuser und Räume bestimmte Kräfte und Segenswirkungen bindet, das ist tiefster heidnischer Mystizismus. Das ist nicht das Denken der Bibel. Und genau so wie der Tempelbauer Salomo gebetet hat, so sagt es auch Stephanus hier. Er übt keine Tempelkritik. Dann würde er ja sich auch gegen das Alte Testament richten. Das Alte Testament will ja dem Tempel und gibt ihm eine ganz besondere Bedeutung. Er übt keine Tempelkritik. Herzlichen Dank. Aber er warnt vor falschen, abergläubischen Erwartungen. Und dann schauen Sie, was hier in Vers 48 steht. Das ist da wiederholt im Grunde genommen der Stephanus nochmal, was schon Salomo gesagt hatte. Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie schon der Prophet Jesaja spricht. Und dann zitiert er nochmal ihren Jesaja, den alten Propheten. Und er zitiert in Vers 49 und 50 aus Jesaja 66, schauen Sie, was Gott da sagt. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr denn für mich ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Ihr könnt euch doch nicht einbilden, dass ihr mich in ein Haus einfangt. Ich bin überall, ich bin über allem. Ich bin der Allmächtige, ich bin der Lebendige. Und wissen Sie, der Zusammenhang von Jesaja 66, das ist interessant, der zeigt, der äußere Tempel aus Stein, der hat seine Funktion, der ist sinnvoll, aber er ist nicht entscheidend, sondern was Gott vor allem sucht und will, ist dein Herz. Und jetzt lese ich Ihnen mal vor, wie Jesaja 66, Vers 2 weitergeht. Das zitiert Stephanus hier nicht mehr. Aber schauen Sie mal, hören Sie mal zu, wie geht Jesaja 66, Vers 2 weiter. Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Und dann kommt dieser Satz. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. So geht Jesaja 66 weiter. Das heißt, verlasst euch nicht auf dem Tempel, verlasst euch nicht auf die Rituale, verlasst euch nicht auf die äußeren religiösen Handlungen, verlasst euch nicht auf eure Traditionen, verlasst euch nicht auf eure Praxis, sondern was ich suche, ist ein demütiges und zerbrochenes Herz, das erzittert vor meinem Wort. Dass ihr Leute werdet, von denen man sagt, er fürchtet nichts außer Gott. Also, das ist die zweite Wahrheit, die Stephanus ihnen vor Augen hält. Dass der Tempel genügt nicht. Die erste Wahrheit lautete, das Gesetz rettet nicht. Und die zweite Wahrheit lautet jetzt, der Tempel genügt nicht. Verlasst euch nicht darauf, dass da in unserer Hauptstadt noch dieses imposante religiöse Gebäude steht. Und das dann übrigens ein paar Jahrzehnte später nicht mehr stand. Der lebendige Gott ist so viel größer und so viel mehr als der Tempel. Das hat er doch bewiesen. Er war bei Abraham in Mesopotamien, Vers 2. Er war bei Josef in Ägypten, Vers 9. Da gab es Pyramiden, aber kein Tempel. Er war bei Mose in der Wüste von Midian. Gab es da einen Tempel? Nein. Und trotzdem hat Gott gesagt, als er dem Mose begegnete, hier ist heiliges Land, weil ich dir begegne. Verstehen Sie, da war nirgendwo ein Tempel. Weder in Midian, noch in Mesopotamien, noch in Ägypten. Aber was war da? Da war Gott höchstpersönlich da. Der persönliche, heilige, lebendige Gott, er war da. Und es war ein Mensch da, der Gott glaubte und ihn ehrte. Und darauf kommt es an, dass du in einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu diesem heiligen, lebendigen, ewigen Gott lebst. Und dass du ihm vertraust und ihn ehrst. Darauf kommt es an. Der Tempel genügt nicht. Das Gemeindezentrum genügt nicht. Deine Traditionen und deine äußeren Formen und deine christlichen Gewohnheiten, sie mögen sinnvoll und brauchbar sein wie der Tempel, aber sie bieten dir nicht die Garantie dafür, dass du unter dem Schutz und in der persönlichen Nähe des heiligen Gottes lebst. Sie bieten dir keinen Schutz. Du sagst, ich gehe doch in die Gemeinde. Du sagst, ich komme doch aus einer Familie, da wird bei jeder Mahlzeit gebetet. Ich bin getauft und ich bin doch irgendwie dabei. Aber Gott sagt dir, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg, der dich mit Gott zusammenbringt. Und darauf will Stephanus hier hinaus. Und Stephanus wird ihnen gesagt haben, Leute, darum habe ich diese leidenschaftlichen Gespräche mit euch geführt, bei denen ihr mich dann geschnappt und verhaftet habt. Und dieser eine Weg, dieser eine Name ist Jesus Christus. Das hatte Petrus vorher schon gesagt. Es ist in keinem anderen Heil, Apostelgeschichte 4, sondern es gibt nur einen Namen, in dem wir gerettet werden können, und das ist der Name Jesus. Und genau darauf zielt jetzt Stephanus. Er sagt, das Gesetz rettet nicht, nur Jesus rettet. Der Tempel genügt nicht, nur Jesus genügt. Das ist die Botschaft. Das ist eigentlich die Botschaft, die Stephanus in diesen langen geschichtlichen Rückblick hineinpackt. Um es seinen jüdischen Gegenübern auf der Basis ihrer Geschichte und ihrer alttestamentlichen Bibel und ihres Verständnisses deutlich zu machen. Das Gesetz rettet nicht, nur Jesus rettet. Der Tempel genügt nicht, nur Jesus genügt. Und wir fragen uns, was wird jetzt passieren? Ich weiß nicht, ob es Ihnen ähnlich geht, aber wenn man sich in die Situation hineinversetzt hat und als ich das dann so in meinen Laptop hineingetippt habe, dann zittert man richtig mit, wie wird es jetzt mit Stephanus weitergehen? Immer noch kein Widerspruch wird hier vermeldet. Ist das Synhedrium, ist das oberste Gericht beeindruckt? Werden sie sich vielleicht bekehren? Werden sie Stephanus möglicherweise sogar freisprechen? Und was wird er machen? Wird er noch etwas hinzufügen? Was hätten sie jetzt gemacht in dieser Situation? Also ich denke, so nach menschlicher Strategie hätte man jetzt an dieser Stelle nochmal sagen können, also liebe Leute, bitte bedenkt, was ich euch gesagt habe und prüft es nochmal und sich dann hinsetzen. Allein Stephanus hat in dieser Stunde offensichtlich einen anderen Auftrag von Gott. Das ist nicht seine eigene Sturheit, da bin ich ganz sicher, denn Gott hat das später, wir werden es nächsten Sonntag sehen, ausdrücklich beglaubigt, was Stephanus hier gemacht und gesagt hat. Stephanus belässt es nicht bei diesem geschichtlichen Rückblick, sondern ganz zum Schluss, im letzten Absatz hier auch auf Ihrem Zettel, ganz zum Schluss seiner Predigt, da wendet er sich nun direkt an seine ehrwürdigen Zuhörer, ab Vers 51. Und was sagt er da? Da sagt er, ihr halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren. Wörtlich steht hier, ihr seid unbeschnitten an Herzen und Ohren. Das ist der letzte Punkt, den er hier macht. Das ist der letzte Punkt, den er ihnen schuldet. Erst hatte er gesagt, das Gesetz rettet nicht. Und da hatten sie ja gesagt, vielleicht, naja gut, aber wir haben ja noch unseren Tempel. Wir haben ja noch unsere Rituale. Wir haben ja noch unsere ganze religiöse Agenda und Praxis. Und dann hat er ihnen gleich die nächste Illusion genommen. Er hat gesagt, der Tempel genügt nicht. Ja, und wo liegt das Problem? Warum muss das alles so kompliziert sein? Warum diese neue Lehre über Jesus? Warum sollen wir nicht okay sein? Warum sollen wir nicht alles so weitermachen, wie wir es immer gemacht haben? Und dann kommt der dritte und letzte Punkt. Und der lautet, das Herz will nicht. Das Herz will nicht. Das ist der dritte Punkt. Ihr seid unbeschnitten an Herzen und Ohren. Und wissen Sie, die Beschneidung war ein Bild dafür, dass uns die Sünde vergeben wird, dass der Schmutz unseres Stolzes und unserer Schuld uns weggeschnitten wird von Gott, weil wir ihn darum bitten. Dafür ist die Beschneidung ein Bild. Das Herz will nicht. Und sehen Sie hier, wie Herz und Ohren miteinander verbunden werden. Das Herz will nicht und darum sind die Ohren taub. Wenn einer nicht hören will, liegt das daran, dass sein Herz nicht will. Vor wenigen Tagen fand ich einen ganz fatalen Spruch im Schaukasten einer Freikirche. Da stand, die Menschen glauben mit den Augen mehr als mit den Ohren. Lehren sind ein langwieriger Weg. Vorbilder ein kurzer, der schnell zum Ziel führt. Das ist genau der Geist unserer Zeit. Die Menschen glauben mit den Augen mehr als den Ohren. Die Ohren sind verschlossen, die Ohren sind unbeschnitten. Gott aber hat gesagt, meine Wahrheit erreicht dich dadurch, dass ich sie dir sage, dass du sie hörst, dass du sie liest, durch die Wahrheit meiner Lehre. Und was sagen wir? Lehren sind ein langwieriger Weg, Vorbilder ein kurzer, der schnell zum Ziel führt, also schaut euch vorbildliche Christen an und dann kommt ihr vielleicht zum Glauben, so wie das Bill Hybels etwa lehrt in seinem Buch Bekehre nicht lebe. Lehren sind ein langwieriger Weg. Die Menschen glauben mit den Augen mehr als mit den Ohren. Ihr habt unbeschnittene Herzen und unbeschnittene Ohren. Ihr wollt nicht hören. Und wissen Sie, das ist eine Urtradition, die zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Das Herz will nicht. Das Herz will nicht zu Gott kommen. Das Herz will nicht an Jesus glauben. Das Herz wird weggezogen wie von einem Sog in den Abgrund, weg von Gott, wie es vor wenigen Jahren diesem deutschen Manager in Singapur ging, der in einem Whirlpool ums Leben kam. Müssen Sie sich mal vorstellen, 39 Jahre, ein kräftiger Mann, ein guter Schwimmer, er war im Whirlpool zusammen mit seiner Verlobten und dann hat sie da an irgendeiner Düse gedreht und plötzlich wird er von einem Saugabfluss auf den Boden dieses Whirlpools gerissen und ertrinkt. Und die Verlobte merkt das und ruft schnell vier Männer herbei, die wollen ihn rausziehen aus diesem Sog. Es war nicht hoch, dieses Wasser, aber es zog ihn immer weiter runter und er ertrank, der 39-jährige kräftige Manager, und hatte keine Chance. Und als die Rettungskräfte dann kamen, mussten sie zunächst den Pumpenmotor abstellen und das Wasser aus diesem nur einen Meter tiefen Pool ablassen und dann erst konnten sie den Ertrunkenen bergen. Es war das Gitter über dem Saugabzug zerbrochen und so hatte der Sog seine volle tödliche Wirkung entfaltet. Der Sog der Sünde, der an unserem Herzen zieht, ist viel, viel stärker noch. Und deshalb will das Herz nicht. Und deshalb will das Herz nicht wollen und kann das Herz nicht wollen. Erinnern Sie sich noch, was Stephanus über die Generation Mose gesagt hat? Er hat gesagt, wie haben die Väter damals auf die wunderbaren Worte des Lebens reagiert? Sie wandten sich, steht da in Vers 39, in ihren Herzen wieder gen Ägypten. Das heißt, bevor die Füße sich Richtung Ägypten wenden konnten, war es längst in ihrem Herzen geschehen. Und daraus folgte dann das ganze andere Elend. Sie forderten von Aaron das Gold und sie bauten das goldene Kalb und dann kam Gottes Gericht und dann kam die immer tiefere Verstrickung in ihren Götzendienst. Und genauso läuft es heute, sagt Stephanus zum Schluss, genauso läuft es heute. Vers 51, ihr habt verstockte Herzen. Und was folgt daraus? Vers 51b, ihr widersteht dem Heiligen Geist, mit dem Gott durch sein Wort zu euch redet. Und was folgt daraus? Vers 52, eure Väter haben die Propheten verfolgt, die den Messias ankündigten, und ihr habt den Messias ermordet. Ihr habt den Gerechten, das ist ein Ausdruck für den Messias, ihr habt den ermordet. Und was soll euch da noch der ganze Tempel helfen? Was soll euch da das ganze Gesetz noch bringen? Ihr habt, Vers 53, das Gesetz empfangen. Aber ihr habt es nicht gehalten. Ihr habt es nicht gehalten. Und der einzige Dienst, den euch das Gesetz jetzt noch tun kann, ist der, dass es euch verklagt. Dass es euch Gottes Anklageschrift vorhält. Dass es euch aufrüttelt und sagt, so steht es wirklich um dein Leben. Das kannst du nur noch im Gesetz erkennen. Mehr kann es dir nicht mehr helfen. Und in dem Moment, wissen Sie, da ist es, als ob die Hölle losbricht. Vers 54, wir werden es nächsten Sonntag sehen, da steht, da ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen und dann stürzt sich der Mob auf diesen Stephanus, weil sie es nicht ertragen, mit dieser Wahrheit konfrontiert zu werden. Wir werden uns das am kommenden Sonntag genauer ansehen, die Verse 54 bis 60. Ich habe mich gefragt, warum hat Stephanus in dieser Situation nicht direkt zur Umkehr gerufen, wie das ja manche Apostel in anderen Situationen gemacht haben. Da haben sie eine knallharte Bußpredigt gehalten und dann am Ende gesagt, jetzt kommt, Gott ruft euch, kehrt um. Warum hat er das hier in dieser Situation nicht gemacht? Ich kann Ihnen das nicht mit Sicherheit sagen. Wahrscheinlich war es sein spezieller Auftrag in dieser Situation, das Gericht Gottes rein als Gericht zu verkünden. Offensichtlich war die Stunde dieser Leute abgelaufen. Oder vielleicht wollte er gerade durch diese klare Ausrichtung von Gottes Urteil noch indirekt rufen und so aufrütteln, dass der eine oder andere vielleicht doch noch zur Besinnung gekommen ist. Wenn schon nicht in diesem Moment, so doch später. Und von einem wissen wir, mindestens, der diesen Tag am Rande miterlebte und der dann wesentlich später den Weg zu Jesus fand. Darüber werden wir am nächsten Sonntag reden. Von einem wissen wir das. Der sicherlich schwer beeindruckt war, auch von dem, was Stephanus in diesem letzten tiefen heiligen Ernst hier gesagt hat. Ich komme zum Schluss. Wir sind nicht die Führer Israels. Warum wollte Gott auch uns diese Botschaft zukommen lassen? Warum steht das in unserer Bibel? Weil wir auch erkennen müssen, wie ernst unsere Situation ist, liebe Leute. Wie verzweifelt, hilflos unsere Lage ist. Wir können nicht mal unser eigenes Herz besiegen. Wir können nicht mal unser eigenes Herz in den Griff kriegen. Und umso klarer ist, warum wir und alle unsere Zeitgenossen das Evangelium von Jesus keinen Deut weniger brauchen als Stephanus und seine Zuhörer. Das Gesetz rettet nicht, nur Jesus rettet. Der Tempel und alle religiösen Traditionen und Praktiken und Rituale genügen nicht. Der Tempel genügt nicht, nur Jesus genügt. Das Herz will schon lange nicht, vor lauter Stolz und Eitelkeit und Selbstsucht und Sturheit. Nur Jesus kann dir ein demütiges und zerbrochenes Herz schenken. Ein Herz, das sich allein auf ihn verlässt. Ein Herz, das alles von ihm erwartet. Vergebung und Rettung und neues Leben und wahren Frieden mit Gott. Wenn Sie so ein Herz haben, dann danken Sie dem Herrn Jesus dafür. Und wenn Ihr Herz immer noch nicht will, dann bitten Sie Jesus darum, dass er sie verändert. Dann bitten Sie ihn darum, dass er sie demütig macht. Dann bitte Jesus darum, dass er dich kapieren lässt, wie verloren du ohne ihn bist. Und dass er dein zerbrechliches Leben in seine starken Hände nimmt, dass er dir deine Sünden vergibt, dass er die absolute Autorität und Oberhoheit über dein Leben übernimmt. Und dann bist du sicher bei ihm. Und dann macht er aus dir einen Zeugen, wie Stephanus einer war. Er bringt dich zum Ziel. Amen.